Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 229. Heute mit der Vorschau auf WWE Fastlane. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wie so oft der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, es sind bewegte Wochen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nicht nur bei WWE, sondern natürlich auch hier bei uns. Wir starten jetzt quasi, wenn ihr diesen Podcast hört, das große Karat-Wochenende. Also wenn ihr am Wochenende in Oberhausen zugegen seid, schaut gerne beim Podcast-Marathon vorbei, schaut gerne bei uns auch vorbei, sagt Hallo und grüßt uns, gebt Kai und Shaggy ein Bier aus, das erwarten sie sogar von euch. Ansonsten, Ulrich, wie fandest du jetzt die letzten Wrestling-Wochen seit Elimination Chamber? Wir waren ja eigentlich relativ positiv nach dem großen Chamber-Match, gerade mit Daniel Bryan und Kofi Kingston. Wie hat dir das Ganze drumherum so kurz zusammengefasst gefallen?
Ich finde, das war ein großes Kuddelmuddel irgendwie. Also irgendwie schon interessant alles, aber sehr auch kurios einige Aspekte, logischerweise. Und ich muss sagen, es hat aber immerhin zu einem Fastlane geführt, was ich jetzt vorab als durchaus interessanter erachte, wie ich noch gedacht hätte vor ein paar Wochen.
Ja, es ist wirklich so. Also so die Card liest sich eigentlich ganz gut. Die Storylines dahinter wiederum eher schlecht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin die letzten Wochen überhaupt nicht in das WWE-Produkt reingekommen. SmackDown noch besser als bei Raw, aber mit Raw hatte ich wirklich mal wieder und weiterhin und dauerhaft meine Schwierigkeiten. Und vielleicht liegt es auch gerade daran, dass ich Fastlane eigentlich ganz gut liest, dass verhältnismäßig wenig Raw-Matches schon wieder zugegen sind. Das muss man auch mal sagen. Also da,
dreieinhalb ungefähr, eigentlich die Hälfte, wenn man so will. Pre-Show lassen wir weg. Ja.
Ja, aber es ist, naja, sicher, 1, 2, 3, 4, stimmt, ja gut, na gut. Ja, du hast natürlich recht, aber es ist trotzdem, dann sehen wir es einfach mal in ausgeglichenen Pay-Per-View mit leichtem Vorteil für SmackDown, muss man vorsichtig ausdrücken.
Ja, klar, weil er ein eingefaktes Raw-Match quasi mit dabei
genau
ist.
Genau das.
Und plus die Pre-Show wird auch noch von SmackDown belegt. Das ist schon okay. Ne, ich habe auch die letzten paar Wochen, was mich immer nach wie vor sehr irritiert, ist dieses Brand-Kuddelmuddel natürlich, was nicht nur mit den Frauen, was ja richtiges Kuddelmuddel ist, sondern auch diese völlig nach wie vor nicht nachvollziehbare Call-Up-Geschichte mit den großen Nummern von NXT, was das eigentlich soll. Kapiert bis heute keiner. Macht keinen Sinn. Der letzte Call-Up ist total in Arschgang quasi. Das Einzige, was man sieht, ist Lacey Evans, die nichts tut. Und immerhin Heavy Machinery dürfen auch mal was. Wo ist EC3 abgeblieben? Ist der verletzt? Ist dem irgendwas passiert? Ich meine, Lars Sullivan kann man mal ignorieren. Das ist eine andere Sache. Aber da kann die WWE wahrscheinlich sogar relativ wenig dafür, so wie sie es angehört hat. Aber ja, was, und Nikki Cross ist auch irgendwo unter ferner Liefen, aber dann holen wir gleich die nächsten vier hoch, die dafür natürlich dann in beiden Brands Dauer belegt, also teilweise Dauerrotation laufen. Und auch dieses, ich finde auch kurios, dieses Brand-Mischmasch eben jetzt gerade, weil wir kriegen ja demnächst wieder den, wie heißt es, International Superstar Shake-Up oder wie er heißt?
Ja, ja.
Und dann vor allem im Herbst, Winter ist dann ja schließlich, man sollte meinen, wenn die zwei Brands auf verschiedenen Netzwerken laufen, dass dann die Trennung tatsächlich ein bisschen konsequenter erfolgen müsste, weil ja wahrscheinlich Fox und USA ist es immer noch, gell? Ja. Dass die nicht unbedingt Bock drauf haben, dass ihre Zugnummer doch mal in einer anderen Show vorbeischaut. Aber sieht ja, momentan geht es eher genau in die andere Richtung wieder. Also kapiert auch keiner.
Muss man mal schauen. Also noch dazu gab es jetzt ja die Verletzungsmeldung vom Tommaso Ciampa, der wohl eine schwere Nackenverletzung hat und erstmal die nächsten Monate ausfällt. Das wird natürlich auch große Umstrukturierung bei NXT bedeuten, weil er ist ja nach wie vor der Champion dort. Das ist eine ganz bittere Geschichte. Was das wiederum dann für Johnny Gargano bedeutet im Main Roster, wissen wir auch nicht. Immerhin Aleister Black und Ricochet sind jetzt anscheinend vorerst sowas wie ein semifestes Tag-Team und treten jetzt um die Raw Tag-Team Championship an.
Das ist auch sowas. Warum sind die im Main Roster ein Tag-Team?
Ich mein, weil die NXT sich zusammen einen Tätowierer teilen.
Bei NXT könnten wir es mir verkaufen, weil wir Undisputed Era, dass sie beide einen gemeinsamen Feind haben quasi und sich so zusammenraufen. Ich meine, sie sind ja auch nicht sie sind ja beide gute quasi. Sie haben ja nicht miteinander Beef, aber es ist halt auch so eine Beliebigkeit da. Was machen denn Total. Die zwei zusammen? Die haben auch stilistisch eigentlich ja überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Der eine ist ein Flummi, der andere ist ein Allzweckwaffe, so ungefähr.
Striker.
Ja, also ich mag ja beide, aber es ergibt auch kein, auch von der Tonalität der Charaktere her, ist eigentlich in Alistair Black doch eigentlich ein Einzelgänger.
Ja.
Und ein Ricochet ist ein Publikumsliebling, sage ich jetzt mal. Es funktioniert ja offenbar irgendwie, aber es ist ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig, auch die Sache mit der Shield-Reunion, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist auch ein bisschen merkwürdig, so schön es auch irgendwie ist, dass Roman Reigns offensichtlich die Leukämie heil und gut überstanden hat, zumindest in Remission gegangen ist. Schauen wir mal, wir werden gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Vorher natürlich noch hier der kleine Hinweis, nicht wahr? Nicht nur auf das Karat, sondern natürlich auch auf unsere Premium-Portale. Ihr wisst, Patreon und Steady, wenn ihr uns ganz besonders wertschätzt und sagt, hey, wir würden gerne mehr von euch hören, dann schaut da einfach vorbei. Ihr findet uns auf beiden Seiten auf als headlock.de und da gibt es jede Menge Kram mit $5, 5 Euro seid ihr dabei. Wir werden da im März, jetzt in den nächsten Wochen nach dem Karat, werden wir nochmal ein kleines Update vornehmen, sowohl inhaltlich als auch von den Möglichkeiten her. Da bauen wir also ein bisschen was um. Nur zu eurem Vorteil natürlich und hier beim Free-Kanal ändert sich überhaupt nichts, das bleibt alles wie gehabt. Nur wenn ihr da möchtet, könnt ihr uns da ein bisschen unterstützen und bekommt dann da mehr für euer Geld. So, genug gelabert. Lass es mal hier durchstarten mit der eigentlichen Card. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen hier erzählt, was alles passiert und was auch in der Kickoff-Show wieder los ist. Und da treffen Rey Mysterio und Andrade. Ich muss mir dieses Cien Almas echt gerade auf der Zunge zerbeißen irgendwie, damit das nicht rausrutscht. Auf jeden Fall treffen Rey Mysterio und Andrade in der Kickoff-Show aufeinander. Die beiden hatten ja schon diverse Aufeinandertreffen, tolle Matches. Wir haben Two out of Three Falls Matches zwischen den beiden gesehen. Wirklich grandiose Dinger. Der Canadian Destroyer war auch immer mit dabei. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, eigentlich verschenkt in der Kickoff-Show. Aber ich sag jetzt hier tatsächlich mal, also warum denn nicht? Also wenn du in der Kickoff-Show wirklich die Leute zum Einschalten bewegen möchtest und auch dazu kriegen möchtest, dass die WrestleMania dann sehen und da mit reinrutschen quasi ins Programm, dann ist das doch eigentlich genau das richtige Match, was man hier ansetzt, oder?
Ja.
Aus der Marketing-Sicht.
Ein Cruiserweight-Match hat man ja diesmal offensichtlich nicht übrig, weil ja das Turnier gerade läuft. Deswegen, und ist nicht, Buddy Murphy ist doch gerade im Urlaub, so ungefähr.
Ja.
Wenn, dann muss man ja was anderes machen. Ich meine, das ist das nächstbeste, ist der falsche Ausdruck. Mir ist halt bloß ein bisschen doof, finde ich, dass die jetzt in letzter Zeit schon öfters wieder miteinander zu tun hatten. Und deswegen habe ich es ja theoretisch schon ein paar Mal gesehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem sehr gut ist, ist natürlich sehr groß. Und ja, also, und wenn dann mal draus der Push für Andrade dadurch stärker wird, dann wäre ich auch dafür. Warum sollte Rey Mysterio das gewinnen? Ich wüsste nicht warum, aber ja, ich bin auch ganz optimistisch, dass es cool wird. Ich habe nur Angst, dass es wieder irgendwie kaputt machen durch beschissene Backstage-Schaltungen während des Matches oder so ein Schmarrn.
Ja, das wäre bitter. Ansonsten, ich bin da mit dir konform. Andrade muss hier auf jeden Fall den Sieg holen. Mich hat es auch jetzt ehrlich gesagt schon wieder bei SmackDown ein bisschen gestört, dass er auch in diesem Four-Way auch den Pinfall fressen musste gegen Samoa Joe da, was ja auch zum Titelwechsel geführt hat. Das weiß ich nicht genau, warum man ihn da immer so als Prügelknaben herhält. Aber ich erwarte hier wirklich, die beiden haben gezeigt, dass sie eine geile Chemie zusammen haben, was die für Kombinationen zeigen können. Ich habe auch gelesen, dass Rey Mysterio in seinen Matches wohl ziemlich freie Hand haben soll, was die Aktionen angeht. Sprich, da gibt es keine Limits. Und der kann ja momentan noch. Und der hat offensichtlich Bock, mit Andrade zu arbeiten. Und das wird auf jeden Fall was Spaß machen wird und was vielleicht auch ein paar Leute dazu bringen wird, die Kickoff-Show mal zu schauen. Man kann natürlich trotzdem sagen, ja, eigentlich hätten die beiden den Platz auf der Maincard verdient. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber wenn man zumindest diesen Weg gehen möchte, dass man sagt, ja, wir versuchen ein bisschen Kickoff-Show in den Mittelpunkt zu rücken, dann kann man das hier so machen. Ja, dein Tipp ist ja auch Andrade, oder wie?
Ja, denke ich ganz klar, weil der ja letzten Endes zukunftsgerichtet einfach mehr Sinn ergibt, weil ein Rey Mysterio ist jetzt halt inzwischen ein Nostalgie-Act. Klingt böse, aber er ist halt effektiv. Was soll er denn gewinnen? Er hat keine große Langzeit-Aussicht mehr und Andrade bedient ja den gleichen Markt, wenn man so will. Und dann kann ich den auch aufbauen weiter. Also ich finde es einwandfrei. Vor allem, allein der Gedanke, Andrade und Gargano sind dann jetzt in absehbarer Zeit wieder in der gleichen Show und könnten vielleicht, wieder ja. Oh mein Gott, könnte das gut werden. Ah, hoffentlich.
auch Andrade und Aleister Black oder so. Ich meine, da gibt es genug Möglichkeiten. Ich finde Andrade unglaublich talentiert, unglaublich charismatisch, auch in der Kombination mit Zelina Vega. Dem gehört die Zukunft, das haben wir auch schon oft genug gesagt, nur die Zukunft muss auch irgendwann mal anfangen, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Und ich habe jetzt gerade, wo du drüber gesprochen hast, ich glaube, dass Rey Mysterio das hier machen wird. Ich kann es dir nicht genau sagen, einfach so aus Prinzip, weil es ist Kickoff-Show, die Leute sollen gute Laune haben, wenn sie auf die Kickoff-Show rausgehen. Deswegen tippe ich auf einen Flugsieg, also durch einen Roller irgendwas Konter für Rey Mysterio hier und bin mal konträr zu dir zur Abwechslung.
Ja, ich vorstellen kann ich es mir schon, wobei ich immer den Eindruck habe, dass Andrade auch eigentlich gar nicht so richtig Heel genug ist und die Leute ihn ja trotzdem toll finden, obwohl er ja ein Arsch ist, also storytechnisch gesehen.
Aber er ist ja auch kein Arsch. Ich meine, was hat er denn bis jetzt gemacht? Also klar,
ein arroganter Mexikaner, der den Leuten den Job wegnimmt, logischerweise. Also, ja.
Ne, also, ich weiß es nicht. Bis jetzt, der Charakter von ihm hat sich bei mir noch nicht manifestiert im Main-Roster, muss ich sagen. Klar, er hat irgendwie diese arrogante Aura und er hat auch hier und da ein paar Attacken natürlich auch gesetzt. Aber der klassische Bösewicht ist er jetzt nicht, sagen wir es mal so. Aber naja.
Es ging ja auch mal das Gerücht durch die Gegend, dass er turnt und dann mit Rey Mysterio ein Face-Duo bildet. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich.
Wir brauchen die LWO zurück, die Latino World Order. Mhm. Ja, schöne Grüße an Eddie Guerrero an der Stelle, genau. Ja, also mal gucken, wie dieser Kampf ausgeht, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das ein tolles Match werden wird. Egal, wie viele Minuten es kriegt, ich schätze mal so 10, 12, vielleicht ein paar mehr, werden sie den beiden geben. Und dann wird das ein richtig flottes, schnell geführtes Match, wie sie es jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt haben. Und dann gibt's ja auch schon den Sprung in die Maincard. Also wir nehmen den Podcast hier mittwochs abends auf. Also wenn jetzt zwischen, sagen wir mal, Donnerstag, Mittag und irgendwann Sonntag noch ein Match angesetzt wird, seht's uns nach. Das konnten wir hier nicht mit reinnehmen, weil, wie gesagt, Karat. So, nächstes Match auf der Card ist dann der Kampf um die Raw Tag Team Championship zwischen den Champions The Revival, Aleister Black und Ricochet, die wir gerade schon angesprochen haben, und Bobby Roode und Chad Gable. Also ein Tag Team Three-Way hier. Und ja, ich habe ja ein bisschen den Eindruck, dass wir bald die bösen Bobby Roode und Chad Gable hier sehen. Was glaubst du, wie geht das hier für die beiden aus? Gibt das eine Niederlage und dann rasten sie komplett aus?
Also ich glaube zuallererst, dass Aleister Black und Ricochet in der Entscheidung nicht involviert sein werden. Weil sie werden es nicht gewinnen, denke ich. Das wäre zu früh und sinnfrei, solange sie nicht einmal an Brand festgelegt sind. Und verlieren wäre ja auch Blödsinn, weil wenn wir die großen neuen Stars quasi nicht demolieren in so einem Wegwerf-Match, in Anführungszeichen. Ergo muss entweder Revival bleiben oder die anderen gewinnen. Ich finde das Revival, das ist interessant, eigentlich letzten Endes doch das bessere Tag-Team ist, klar. Deswegen werden die anderen über die Story funktionieren. Möglich. Ich meine, es kann aber auch ganz einfach ganz banal sein, dass jetzt die sich splitten und einer turnt halt. Dann ist halt Bobby Roode wieder ein arroganter Heel. Und also Chad Gable als Heel wäre mal interessant, aber der ist eigentlich so natürlich sympathisch irgendwie.
Ja, das wird interessant sein zu sehen. Chad Gable haben wir bis jetzt noch nicht als Heel gesehen. Ich glaube aber schon, also auch jetzt die Aggressivität, die beiden hier in dem letzten Raw-Segment da an den Tag gelegt haben, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin da mal gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin aber auch der Meinung, dass hier Revival, die müssen jetzt endlich mal einen Sieg holen. Also ich meine, die haben doch jetzt eigentlich nur auf die Fresse bekommen die letzten 3 Wochen. Also noch und nöcher, ne? Also klar, das letzte war jetzt ein DQ-Sieg, aber den zähle ich jetzt mal nicht als klassischen Sieg. Aber ansonsten haben die ja seit dem Titelgewinn, waren die einfach nur der Punching Ball für Black und Ricochet. Deswegen, die müssen das Ding jetzt hier gewinnen. Logischer wäre natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Ricochet die Shatter Machine einstecken würde und dann eben raus wäre, aber das würde natürlich theoretisch dem Impact so ein bisschen schaden. Ah, ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, das Ding hier einzuschätzen. Ich würde mir einen Heel-Turn von Roode und Gable auf jeden Fall wünschen, weil, wie du schon gesagt hast, ein Bobby Roode als arroganter Heel funktioniert einfach viel besser als dieses Saubermann-Image, was er vorher gehabt hat, was total glatt gewesen ist. Und wie der Kampf dann letztlich ausgeht, ich tippe auf The Revival und ich tippe vor allem auch darauf, dass es irgendwie den Punkt gibt, wo dann auch Root und Gable ihre Aggressivität freien Lauf lassen, vielleicht sogar hinterrücks irgendwo attackieren oder sonst irgendwas, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und dann reicht's eben nicht. Und das leitet dann vielleicht auch so langsam die Krisenstimmung zwischen den beiden ein. Du hast gerade gesagt, Aleister Black und Ricochet spielen hier für dich keine große Rolle innerhalb der Entscheidung. Glaubst du, dass wir die dann in den Wochen danach noch weiter in prominenter Rolle sehen, so wie wir es jetzt hier haben? Oder glaubst du, dass die dann erstmal wieder im Nirgendwo verschwinden?
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie dann halt Smackdown-Fokus mit den Usos sich rumschlagen dürfen. So quasi raus aus, bisschen mehr aus dem Spotlight raus bei Raw, aber man kann mal auch genauso, können sie an Ricochet mit einem, die zwei Einzelnen auch mit dem Finn Balor in den Ring stellen, warum nicht? Also ich glaube, dass die jetzt so lang, die nächste Zeit immer noch weiter, offenbar ist es ja angeblich der Plan, offenbar angeblich, was auch immer, dass die halt brandspringend ihr noch Attraktion sein dürfen, und deswegen wäre eben sie auch mit einem Titel jetzt schon festzutackern zu früh. Ich glaube, die machen einfach weiter noch Special Feature Matches quasi. Ob es jetzt dann eben als Tag Team ist oder einzeln, geht bei denen ja.
Ja.
Fließender Übergang. Wie gesagt, dann lass sie halt gegen die Usos wieder ran. Die, ich greife mal vor, ich glaube, die behalten den Titel. Das wäre auch eine Option. Oder halt, also vor allem bei SmackDown gibt es ja genug Tag-Teams, wo eigentlich alles interessant wäre. Gibt es eigentlich so viele Tag-Teams inzwischen ja wieder, wo man sich einen Kopf langt, was das eigentlich sein soll. Ich meine, Sanity gibt es ja auch noch. Hüßel. vielleicht werden die auch zu NXT UK getradet, wer weiß das schon.
Wer weiß das, dann haben wir Axel Tischer wieder hier, wäre auch nicht schlecht.
Genau.
Ne, und Big Damo, den habe ich doch immer nicht live gesehen. Das ärgert mich bis heute. Ich habe den, der ist immer in Hamburg aufgetreten, und ich habe den bis heute nicht live gesehen. Ne? Naja. Ich bin gespannt, was sie mit den beiden machen. Ich sehe auch nicht, dass Aleister Black und Ricochet hier den Titel gewinnen, weil, wie du schon sagst, damit wären sie festgelegt auf Raw, und dann müsste man sich irgendwas anderes ausdenken. Das glaube ich nicht. Die werden hier als, wie soll man sagen, Publikumsanheizer für die spektakulären Momente sorgen. Und das andere, die anderen beiden Teams, ich meine, Revival sind eines der besten Tag-Teams der Welt. Ich finde Bobby Roode und Chad Gable auch gut. Die nicht gehört bei weitem nicht in das beste Tag-Team Roster aller Zeiten rein, aber die sind ein solides Tag-Team. Insofern glaube ich schon, dass das hier eine gute Auseinandersetzung wird, bei der die Revival ihren Titel verteidigen. Gehst du konform?
Ich gehe konform, und ich gehe auch davon aus, dass es ein recht unterhaltsames Match werden sollte. Auch das Format sind drei gute Teams. Das muss es eigentlich hergeben. Das ist halt ein, vielleicht wird es auch ein Sprint bloß, aber zumindest soll es ein gutes Match und unterhaltsames Match sein. Ja. Also bin optimistisch, ja.
Ja, bin ich auch. Also ich habe mich auch drauf gefreut tatsächlich, als ich diese Ansetzung gesehen habe und als ich gemerkt habe, so, in die Richtung geht's, das ist eine gute Ansetzung. Also das macht, das ist durchaus in Ordnung, das sind alles talentierte Leute, da kann man was draus machen. Apropos talentierte Leute, das nächste Tag-Team-Match steht ja noch an. Women's Tag-Team-Championship-Match zwischen der Boss in Hack Connection, also Bayley und Sasha Banks, gegen Nia Jax und Tamina. Das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Muss ich leider so ganz knallhart sagen. Also das Elimination Chamber Match zuletzt war ja überraschend ordentlich, nicht so katastrophal, wie wir befürchtet haben. Aber damit kriegst du mich halt überhaupt nicht. Ich finde das Tag-Team aus Tamina und Nia Jax von beiden Seiten her sehr, sehr langweilig. Und ich befürchte hier ein wirklich sehr formelhaftes Match zwischen den körperlich überlegenen Nia Jax und Tamina gegen die eben kleineren. Also ich erwarte hier, dass wir da eine ganz klare Isolationsphase haben, eine sehr lange Isolationsphase, und dann eben das Comeback wahrscheinlich dann durch Sasha Banks. Bayley wird einstecken und Sasha Banks wird dann reinkommen und ihre Aktion zeigen. Was erwartest du dir hier vom Match? Bist du da gehypt drauf?
Nee, Hilfe. Wie soll man da gehypt sein, wenn zwei so Brocken drinstehen, die nichts können? Und auch wirklich an Ausstrahlung ja inzwischen auch völlig verbrannt sind. Also ich habe ja noch gemeint, glaube ich, bei Elimination Chamber, wenn sie gewinnen, dann wird es so sein. Also jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, macht keinen Sinn. Alleine, es ist, um dem ganzen Ding irgendwie Interesse zu verleihen, müssen schon die zwei Guten das gewinnen. Werden sie auch das Match, ich habe die vage Hoffnung, dass es relativ kurz wird, weil sonst wird's. Ich habe überhaupt die vage Hoffnung, dass dieser Pay-Per-View auch wieder nicht so lang wird wie der letzte auch, weil das war eigentlich genau richtig so rum. Und da kann man auch bei dem, es gibt noch mindestens ein anderes Match, wo auch nicht lang dauert. So meine Einschätzung. Aber Ja, also ich bin da, ja, da hast du schon recht. Was sollen wir zu dem Match sagen? Es wird nichts hergeben. Es ist ein bisschen traurig, dass der Interbrand Tag Team Women's Championship Belt so erstmal mit sowas anfängt. Aber was will man machen? Ich meine, sie haben ja auch keine.
Es gibt da keine richtigen Gegner, die wirklich aufgebaut sind. Also im Endeffekt haben wir jetzt dieses Problem, was wir vorher auch schon ganz klar gesagt haben. Ich meine, diese Geschichte, dass ja Bayley und Sasha Banks angekündigt haben, wir treten gegen alle an aus der Gegenwart und der Vergangenheit und auch der Zukunft natürlich. Das ist ja total, dann ist es irgendwie ja auch logisch, dass man sie gegen das einzig etablierte Tag-Team Nummer stellt, weil das ist Nia Jax und Tamina, die sind schon längere Zeit zusammen, Mandy Rose und Sonya Deville außen vor lassen, Mandy Rose ist ja gerade anderweitig beschäftigt, da ist da nicht mehr viel, die du da reinschmeißen kannst.
Ein, ne? Riot Squad,
ja.
Hedge natürlich und Fabulous Glow.
Ja, aber die sind doch auch eher zusammengewürfelt gewesen, ja. Die haben halt nur noch einen Stempel aufgedrückt.
Natürlich, so, aber die haben so gewirkt, als ob sie eine Chemie miteinander haben würden, wenn man sie ließe, so ungefähr. So, allein durch den Auftritt, der so gut funktioniert hat, das war schon.
Das stimmt, gebe ich dir recht.
Das hast du eine Nia Jackson, eine Tamina, die haben ja eigentlich gar nichts, außer wir sind beide groß, können nichts und sind unsympathisch. So, das ist ungefähr die ganze Gemeinsamkeit, die sie haben. Und haben ja auch ihre eigene Musik auch. Und der, ja, gut, das haben die Boston Hack Connection eigentlich auch, gell? Ah, die haben wenigstens einen gemeinsamen Namen. Die können ja jetzt die Nia Jackson und Tamina die Twin Towers nennen.
Nee, irgendwie es
geht,
so.
Ja, okay, politisch gesehen eher
schwierig.
Unkorrekt. Schwierig, aber ja, stimmt eigentlich auch wieder gut.
Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich ganz klar, dass man dann quasi den beiden Babyfaces, und das sind ja Sasha und Bayley hier, ganz klar einfach die größten Brocken quasi vorsetzt, damit die diesen Berg erstmal erklimmen können, um in dieser Metapher irgendwie zu bleiben. Ich finde es irgendwo logisch, aber mich macht das Match trotzdem nicht an. Ich befürchte aber trotzdem, dass das ein relativ langes Ding wird. Ich glaube, dass das nicht so schnell vorbei sein wird, sondern dass es auf jeden Fall ein bisschen Leiden von den Babyfaces geben wird, wie ich schon gesagt habe, und dann eben das Comeback. Schauen wir mal. Ich bin aber auch da deiner Meinung, und ich glaube auch, dass hier Bayley und Sasha Banks das Ding gewinnen müssen. Und es gibt ja diverse Gerüchte, gegen wen sie dann bei WrestleMania antreten könnten. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass sie dann in die Vergangenheit quasi gehen und vielleicht sogar dann Lita und Trish Stratus so als WrestleMania-Moment. Das passt ja so ein bisschen auch zu der Geschichte, oder?
Ja, und dann wäre es halt ein kurzes Wegwerfen-Match, sag ich mal. Da, wenn die alten Damen, die sich ja nicht so schlecht angestellt haben in ihren letzten paar Auftritten, zugegeben, aber es ist sicher nichts, was man wegen der In-Ring-Performance dann anschauen würde, sondern halt eben wegen WrestleMania-Moment, Nostalgie, Crossover, aber gibt sicher wesentlich schlechtere Optionen, also warum nicht, klar. Ja.
Schauen wir mal. Ich fände auch die Sky Pirates, zum Beispiel von NXT, fände ich nach wie vor eine richtig geile Kombination, die ich gern gegen die beiden hier sehen würde. Das wäre auf jeden Fall derzeit die attraktivste Paarung, die ich mir da vorstellen kann. Du hast gerade eben noch die Riot Squad angesprochen, die habe ich natürlich dann auch so ein bisschen vergessen, aber ich muss sagen, die haben in den letzten Wochen auch so auf die Fresse bekommen.
Die kriegen nur auf die Fresse, seit sie im Main Roster sind, gefühlt. Ich meine, Ruby Riot hat gegen Natalia verloren.
Ja.
Ich meine, gut, mit die natürlich heiligen Zorn in sich trug in dem Moment, ist es ja auch okay, also storyline-technisch war es schon okay, aber ja, es ist schon traurig nach wie vor, dass jetzt Mandy Rose und Sonya Deville irgendwie viel besser funktionieren inzwischen wie Riot Squad, wo die Anführerin noch dabei ist, die ja kompetent eigentlich auch ist, mehr als kompetent, und trotzdem funktioniert es nicht so wirklich. Naja, es ist wie es ist.
Naja, schauen wir mal. Also wir tippen hier beide auf Bayley und Sasha Banks, und dann hoffen wir, dass sie dann zu neuen Ufern aufbrechen und zu etwas besseren Ufern, grüneren Auen oder sonst irgendwas. Schauen wir mal. Nächster Kampf ist dann das Match um die SmackDown Tag Team Championship. Sehr viele Tag Team Matches hier auf der Karte übrigens auch. Hatten wir zuletzt eher seltener. Hier haben wir nochmal die Usos gegen Shane McMahon und The Miz. Und wir haben beim letzten Mal schon drüber spekuliert, ob es jetzt endlich den Turn gibt und den Breakup zwischen den beiden. Glaubst du, es gibt's jetzt diesmal? Es ist in The Miz' Heimatstadt, muss man dazu sagen. Vielleicht, ne?
Ich war ja immer, dass das Mr. Face ist dann in der Konfrontation, weil ja, Shane McMahon der Heel wird. Also unabhängig davon, wann soll es denn sonst noch passieren? Es sind bloß noch 3 Wochen. Also in der beliebigen Raw und oder besser gesagt Smackdown-Folge, sei es auch die am Dienstag dann, es käme mir irgendwie so neigestreut vor. Es muss jetzt schon in einem bisschen zentraleren Moment sein, und warum Ja, also jetzt. Ja, ich geh davon aus, die Usos behalten den Titel, weil im Zweifelsfall gibt man den Usos halt einen Titel, weil die können was, die haben eine Chemie, dann gehen sie nicht zur AEW. Und also an die, mit die können mit allen gute Matches haben, gefühlt. Ich meine, dann machen die halt WrestleMania mit den Hardys. Ich meine, anderen Grund kann es ja auch gar nicht geben für das, was da passiert, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich mein, Matt Hardy, der jetzt sein Wokentum überwunden hat und jetzt wieder Matt Hardy ist oder so ähnlich. Und dann, ja, nur gut, Nostalgie Teil 2 halt auch in dem Fall. Und ja, Miss und Shane, die müssen jetzt muss gesplittet werden. Ich sehe bloß irgendwie den Anlass nicht so recht. Also die ganze Story ist so komisch. Die haben halt, gut, die haben den Titel verloren, aber es war jetzt auch nicht, dass ich meine, Miss ist halt eingerollt worden, war es doch, glaube ich, oder?
Ja. Ja.
Also es war halt ein ganz normales Standardgeschehen, wie es halt einfach passieren kann beim Wrestling, dass ich mal eingerollt werde. Nicht irgendwie, ich habe mich besonders dumm angestellt oder wir hatten eine dumme Kollision, die ich dir theoretisch übel auslegen könnte, als böswillig auslegen könnte. Gab's ja alles nicht. Also, und dann eben die Vignette, wo dann auch Shane sagt, ja, passt schon, Typ. Ja. Wir machen einfach weiter. Ich weiß nicht, es ist alles ein bisschen unkonkret, ein bisschen vage, ein bisschen sinnlos. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Match an sich. Nicht, was die Leute nicht können. Shane McMahon, egal was man von ihm hält, er liefert ja, außer die Punches halt. Letzten Endes schon immer Momente oder kann was. Aber wie oft will ich den Coast to Coast noch sehen und wie viele Tische wieder noch durchspringen, das hatten wir halt alles vor 3 Wochen erst. Also da sehe ich ein bisschen ein Problem, dass das Match als Match nicht liefern kann. Und deswegen einfach nur eine Storyline wird. Aber gut, vielleicht ist es auch diesmal kurz dann. Schauen wir mal.
Ich vermisse tatsächlich auch so ein bisschen die Andeutung, dass es wirklich ernsthaft kriselt. Mir sind die beiden noch ein bisschen zu bro-mäßig unterwegs, um es irgendwie so auszudrücken. Und dabei auch noch relativ unterhaltsam. Also ich bin auch gespannt, ob es nicht einfach jetzt, ob dann wirklich das Ding einfach den Knall gibt und das dann Shane McMahon durchdreht. Würde aber eigentlich auch gar nicht zu seinem Charakter passen so richtig. Also von daher schwierig, wie du schon gesagt hast, ne? Es ist so ein bisschen merkwürdig bis jetzt erzählt. Ich rechne auch damit, dass die Usos hier verteidigen, einfach weil, warum denn auch nicht? Warum sollte man jetzt den Titel wieder zurückgeben in irgendeiner Form? Vielleicht gibt's auch jetzt hier die erste, weiß nicht, vielleicht gibt's hier die erste Andeutung und dann vielleicht doch erst bei SmackDown den Twist und so die endgültige Geschichte. Aber eigentlich, nachdem der Event ja dann bei, in der Heimatstadt von The Miz stattfindet, wäre das schon eine relativ kluge, ja, Gegebenheit, dass man hier ihn zum absoluten Babyface turnt, ne? Weil natürlich die Crowd da wird natürlich mehr auf ihn reagieren, als das vielleicht in anderen Städten der Fall wäre. Also das wäre dann schon mal eine Möglichkeit. Ich sehe aber noch nicht, wie man das wirklich souverän über die Bühne bringen sollte. Und auch da, ne, Shane McMahon, so waghalsig und gnadenlos er seinem eigenen Körper gegenüber ist, aber er ist eben jetzt trotzdem jetzt nicht so der Typ, der dann auf einmal ausrastet und da komplett die, alles nach vorne wirft. Ich finde das ein bisschen unpassend derzeit. Man hätte da schon ein bisschen mehr Zwietracht sehen können und solche Sachen. Mal gucken, wie das ist. Und Shane McMahon, wie gesagt, war ja nicht gerade der Heel zuletzt. Also klar, diese Sache mit komm, book uns doch mal zurück, ist so minimalst heelisch, so Machtmissbrauch und so, aber so richtig viel ist da nicht, muss ich sagen. Aber ich rechne auch damit, dass das ein launiges Match werden wird. Vielleicht ein bisschen kürzer als zuvor. Und am Ende behalten die Usos auf jeden Fall ihre Titel und dann vielleicht so ein schönes Tag-Team-Match. Vielleicht auch noch mal eine Leiter dazwischen mit den Hardys und vielleicht noch irgendjemanden. Schauen wir mal. Möchtest du noch irgendwas zu diesem Tag-Team-Match beitragen?
Nee, ich glaube, es gibt nichts mehr Sinnvolles zu sagen dazu.
Gut. Kommen wir zum nächsten Kampf. Wieder SmackDown und diesmal um die Women's Championship. Asuka gegen Mandy Rose. So, dieses Match ist ja auch wieder aufgebaut. Besser kann man es nicht tun. Asuka sagt, who's ready for Asuka? Und Mandy Rose kommt rein und sagt, ich. So, das reicht heutzutage als Storyline. Es gab ein bisschen Gekloppe bei der letzten SmackDown-Ausgabe. Was ist mit Asuka passiert, Ulrich?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt sagen, die meisten Leute haben erkannt, dass sie nicht so interessant ist, wie sie immer gemacht wurde, angeblich. Fasziniert hat sie mich halt auch noch nie, muss ich zugeben. Nö, also ich finde eigentlich, sie, momentan schaut sie doch eigentlich wieder viel besser aus wie das letzte Jahr oder so. Jetzt ist sie Titelträgerin. Gut, sie hat keine adäquate Gegnerin, weil die ja jetzt im anderen Brand gerade beschäftigt sind, die paar, die es gäbe. Wobei ich eine Nikki Cross zum Beispiel in der Situation gerne eher gesehen. Ich habe nichts gegen Mandy Rose, aber es ist ein bisschen kurios schon, das, was die jetzt da zu suchen hat. Gerade, warum? Und ja, gerade hat sie noch diese unselige Uso-Familien-Kaputtmacherin-Geschichte an der Backe und jetzt ist sie die Herausforderung von Asuka.
Ja, sie hat ja offensichtlich ein paar gute Befürworter hinter der Bühne. Es hieß ja, dass Vince McMahon sie aus Gründen besonders gern hat. Das ist, lass mal einfach mal so hier stehen. Ja, ich finde auch, dass sie sich gut entwickelt hat. Also das zweifellos. Ich finde das Match jetzt auch nicht so absolut grottig, muss ich sagen. Also mir hat auch, dass auch selbst diese Geschichte mit hier Uso und mit Naomi und so, das fand ich nicht so schlimm, sondern ich fand das ja aufgrund meiner Soap-Opera-Liebe auch irgendwie ganz ulkig.
Aber ich fand, es war gut begründet am Schluss, aber halt erst am Schluss und diese paar Wochen unsägliche, wir bauen wieder Pseudo-Sex-Appeal ein, der ja auch bei Raw auch sich mit Alexa Bliss
ach, hör bloß auf, das war auch kein Sex-Appeal.
Ja, eben, das war gar nichts, das war einfach nur peinlich. Das war zu lang und zu doof. Der Payoff, die Erklärung, warum, das fand ich gut. Das war, wenn man da wirklich mal so auf etablierte History zurückgreifen kann, wo es vorhanden ist, das und ihre Motivation dafür, fand ich dann auch okay. Hat gepasst, aber war halt, ja, also es war jetzt nichts Schlimmes, aber es war halt dämlich, unterm Strich letzten Endes und ja, beliebig irgendwie. Und jetzt haben wir halt, jetzt ist das hier. Ich meine, ich glaube, das Match. Wenn es ein Match gibt, das wirklich kurz ist, wird es das hier sein. Das ist schade für die arme Mandy Rose, aber es wäre halt irgendwie logisch, dass Asuka dominiert und dann halt die Asuka ist, die sie in NXT war ein bisschen. Auch, wie gesagt, mein ganz großer Fall war das nicht. Aber es hat ja funktioniert, die Leute fanden es cool und dann baue ich sie halt ein bisschen auf, bevor sie dann unweigerlich bei WrestleMania gegen wen eigentlich? Guter Punkt.
Tja, das ist die Frage. So viele bleiben da tatsächlich nicht übrig, ne?
Ja, also doch, Shayna Baszler könnten sie hochholen. Das wäre eine Idee, aber vielleicht besser nicht, aber ja, warum aber nicht? Ich meine, Hard-Hitting gegen Hard-Hitting, so sinngemäß. Hätte einen gewissen.
Sehe ich aber noch nicht, aber jetzt so, du willst jetzt einfach nur jemanden hochholen, damit du überhaupt eine Herausforderin hast. Das kann es ja auch nicht sein.
Ja, die halt auch würdig ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Im ganzen Roster-See fällt mir jetzt niemand ein. Also, ich, wie gesagt, Nikki Cross in den Ring, kommt ein gutes Match raus, aber es ist ja, auch beliebig gesehen, ja, einfach irgendwo. Oder natürlich Ember Moon, auch hier natürlich haben wir Geschichte miteinander, aber auch da, falscher Brand, fängt es schon mal an, aber warum nicht? Ich meine, Brand-Mischmasch haben wir ja eh gerade genug, warum könnte man da jetzt auch machen, aber nee, ich glaube, wird ein kurzes Match, Asuka wird klar und deutlich gewinnen und sagen, sie war nicht ready für Asuka und dann geht's weiter.
Ich glaube, das wird so ein mittellanges Match, also 8-10 Minuten irgendwie sowas. Ich glaube, wir sehen noch ein bisschen Eingriff von Sonya Deville. Deswegen wird sich ein bisschen ziehen, so in der Richtung, zahlenmäßige Überlegenheit und so. Am Ende wird aber Asuka das Ding hier auf jeden Fall nach Hause fahren. Ich sehe noch nicht, dass Mandy Rose so weit wäre, dass man ihr den Titel geben müsste. Und ich glaube auch, dass Asuka auf der Road to WrestleMania mehr zieht als eine Mandy Rose mit dem Titel. Deswegen für WrestleMania rechne ich auch mit irgendwie so einem Multi-Woman-Schmonz-Match. Weißt du, wie wir es schon vor ein paar Jahren gehabt haben? Du schmeißt einfach 6 Frauen rein, die irgendwie gerade übrig sind. Also 5 plus die Championess und dann guckst du mal, wer am Ende das Gold irgendwie in die Hände fällt.
Oder wobei so. Das ein bisschen schwierig wird, nachdem sie ja jetzt den nicht Moolah Battle Royale eingeführt haben, weil da brauchen sie auch Frauen für. So viele haben sie auf dem Roster auch nicht, dass man hinten nach noch ein 5-6 Frauen-Match ohne weiteres unterbringt. Wenn man die Tag-Teams jetzt mitzählt und das Triple Threat-Match im Main-Event natürlich, dann bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Wenn sie alle vorher schon mal kurz sich aus dem Ring geworfen haben.
Ich sehe da auch einen Lacey Evans tatsächlich, dass die irgendwann mal auf die Idee kommt, ne, dass sie irgendwann mal auf die Idee kommt, oh, ich muss nicht nur die Rampe rauf und runter rennen und 2-3 nette Kommentare von mir geben, sondern vielleicht kann ich auch mal wieder in den Ring
steigen. Das stimmt natürlich. Das wäre natürlich so nach dem Motto, die kommt und fordert Asuka raus. Ja. Und gewinnt am Ende womöglich sogar. Das wäre natürlich ein bisschen merkwürdig, aber nicht unmöglich. wenn sie die ganz große Karriere machen soll, dann wäre es natürlich ein Knalleffekt zum Einstieg. Schon wahr, aber ja, schauen wir mal.
Genau. Shayna Baszler ist ja auch noch ein bisschen beschäftigt. Die hatte noch den anderen Gürtel mit sich herumzutragen. Schauen wir mal. Also wir beide tippen hier auf Asuka auf jeden Fall. Und dann, was auf der Road to WrestleMania passiert, das werden wir dann sehen. Wie gesagt, mein Tipp ist da Lacey Evans und oder Schmonz-Match in irgendeiner Art und Weise. Ne, weil wer ist ready for Asuka? Und dann meldet sich halt das halbe Roster und ne, wie auch immer.
Ja, es wäre was.
So, nächstes Match. Und damit kommen wir dann auch so zum ganz, ganz aktuellen Geschehen. Wir haben die Reunion von The Shield. Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins gehen noch einmal auf Abschiedstournee, bevor Dean Ambrose Vertrag im April irgendwann ausläuft. Und sie kämpfen gegen Drew McIntyre, Baron Corbin und Lashley. Und mal gucken, ob Elias da noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Weiß man ja nicht so genau. Erstmal, wie fandest du die ganze Geschichte um Roman Reigns? Ich meine nicht im Sinne von die Geschichte um seine Leukämieerkrankung. Da sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich drüber, dass es ihm offensichtlich besser geht, dass man das frühzeitig erkannt hat und dass er das anscheinend ja auch ohne gravierende Nebenwirkungen überstanden hat. Es gibt diese Chronicles-Doku, die sie ihm kurz online gestellt haben. Die ist ja irgendwie nicht so mega lang. Und da wurde ja auch erklärt, dass er wirklich Glück gehabt hat, dass man das frühzeitig erkannt hat und er deswegen auch nur, also keine allzu schwerwiegende Chemo über sich ergehen hat lösen müssen und deswegen auch so schnell wieder zurückkommen konnte. Das freut uns, glaube ich, alle. Wie gefällt dir dann vielmehr hier die ganze Geschichte, wie man das mit der Shield-Reunion wieder aufgebaut hat? Das meinte ich damit, Ulrich.
Ich glaube, da muss man einfach in dem Fall wirklich einfach drüber hinwegsehen, weil ja auch die Shield-Auflösung so nicht funktioniert hat, sage ich jetzt mal. Die war ja so, ob jetzt müssen wir schnell machen, weil jetzt ist der Katalyst da, Roman ist weg, jetzt splitten wir sie und dann, ich meine, Dean Ambrose funktioniert schon lange nicht mehr vernünftig, als Einzelcharakter gar nicht so. In der Gruppe kann er ein bisschen besser aufgehen, finde ich. Und ich meine, Seth Rollins ist ja auch gerade nicht beschäftigt, weil Brock lieber in der Nase bohrt, ergo ist er ja auch frei. Ich finde das okay. Also ich meine, es war natürlich alles beknackt, dass er sich jetzt plötzlich wieder so bald, ich meine, es ist ja immerhin im Rahmen der Show wenigstens über 3 Stunden gezogen worden, sag ich jetzt mal. Das stimmt. Das war schon, kann man verkraften. Und jetzt als Unit funktionieren sie, aber mal inzwischen ist es zu oft schon passiert, sei es jetzt wegen doofer Storyline oder wegen halt höherer Gewalt, das mit dem Splitten und geht halt so nicht. Aber jetzt, ich sehe die jetzt fast schon als Nostalgie-Act in der Form. Und
bisschen, ne?
Ja, und so gesehen, aber finde ich es tatsächlich okay. Das Problem, also unter der Annahme, dass Dean Ambrose wirklich weg ist nach WrestleMania, was auch zunehmend, glaube ich, keiner mehr glaubt, wirklich.
Ja.
Aber ich sag mal so, ich würde ihn nicht vermissen, genauso wenig wie seine Frau am Kommentartisch, aber es ändert sich ja auch nicht. Aber wenn er da bleibt und als Teil von Shield, ich würde ihn lieber als Teil von Shield sehen, die als weiß der Henker was. Wobei natürlich als Intergender-Herausforderer von Nia Jax wär's schon, hat auch einen gewissen Charme, einfach weil es so dämlich ist. Aber ja, guck mal. Das Problem an dem Match ist eher auf der anderen Seite zu verorten.
Ich weiß nicht, ich sehe hier relativ viele Probleme. Ich sehe vor allem hier einen Seth Rollins, der mal wieder nur der Kompagnon ist, also mal wieder nur der Sidekick ist von einem Roman Reigns. Ich fand diese Shield-Reunion auch so, weiß ich nicht, dann kommt Roman Reigns zurück und sagt, hey, komm, ich will die Band wieder zusammenbringen. Dann sagt Seth Rollins, nee, will ich nicht, der hat mich doch hier betrogen. Und dann sagt Roman, ach komm, Alter, ne, wir hier, ne? Und dann, ah, na gut, okay.
Ja, aber ja, Roman Reigns ist halt auch der designierte Champion. Er war ja der Champion.
Ja, natürlich.
Er hat ja nicht verloren, nicht? Und auch, ich bin auch überzeugt, dass, ja gut, schauen wir halt mal, wenn Brock den Titel bei WrestleMania hält, dann wird es nicht lang dauern, dass er an Roman abgibt. Das ist abzusehen. Wenn er nicht hält, dann wird es wieder interessanter, wie sie es dann damit umgehen wollen. Dann müsste ja zwischendurch noch mal jemand anders quasi sein, damit es nicht gleich wieder Shield-Breakup gibt. Ja, ja gut, wenn eh nur noch 2 von den 3 Shield-Leuten sind, aber ach, schwierig.
Genau. Aber was mich hier, entschuldige, wenn ich hier ins Wort falle, aber was mich hier einfach massiv stört, ist die Tatsache, dass, mein Gott, Seth Rollins steht im freaking Main Event, ich hätte fast was anderes gesagt, von WrestleMania. Und der ist jetzt hier einer von vielen und kriegt dann eben so ein Midcard-Programm im Fahrwasser von der Rückkehr von Roman Reigns. Wie gesagt, nochmal, ich finde das toll, dass er wieder gesund ist, freut mich sehr. Aber das ist doch keine Art und Weise, wie du den aufbaust. Das ist doch dieses furchtbare Übergangsprogramm. Und Seth Rollins sieht es aus wie ein Depp mal wieder. Der ist einfach nur einer von von Zweien, die von Roman überredet worden sind, mal wieder als Shield zurückzukommen.
Ja, aber er hat halt, schon gesagt, er hat halt auch nichts Besseres zu tun. Ich meine, Brock Lesnar ist nicht da.
Ja, aber das ist doch kacke. Ja, aber der ganze Aufbau ist doch kacke. Ja, das fühlt sich doch nicht wie ein WrestleMania Main Event.
Ja, ich schiebe die Schuld dann aber eindeutig dem Brock Lesnar Fetisch in die Schuhe, weil wenn der Titelträger halt nie da ist, wie willst du denn ein Programm aufbauen? Dann hätten sie vielleicht nicht schon bei, ja, du hast 3 Monate, wo eigentlich nichts passieren kann, weil der andere halt nicht da ist.
Aber dann mach halt ein Übergangsprogramm zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre im Vorfeld oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber hier, also ich finde, bei dem Männer-Main-Event um den Universal-Title ist in Sachen Aufbau bis jetzt alles schief gelaufen. Du hast den Champion, der nicht da ist, du hast den Herausforderer, der verletzt ist, und dann hast du einen Number-One-Contender, der den Rumble gewonnen hat und eigentlich der Next Big Star, obwohl der schon mehrfach Champion gewesen ist, was auch absolut absurd ist, weil das hat, glaube ich, auch der DX-Member auf YouTube geschrieben, dass sich Seth Rollins wieder nur anfühlt wie ein IC-Champion, der jetzt zufällig irgendwie in dieses Titelmatch reingekommen ist. Und so ist es. So ist es tatsächlich auch.
Schon alleine die Tatsache natürlich, dass diese Dreiergruppierung aus Drew McIntyre und 2 Nichtsen besteht, aus 2 Charisma-Defiziten, ist halt, die haben aber halt eigentlich ein Programm gehabt, wo es damit zu tun hätten. Also das beliebige, und jetzt ist das Shield halt, wir brauchen irgendwelche Gegner, hoppla, dann sag mal zu Braun mal, du hast jetzt eine Pause, wir müssen hier kurz das Shield. Es ist einfach so beliebig und ach, also ich fände es jetzt aber nicht so schlimm, wenn auf der Gegenseite eben 3 Leute stehen täten, die wenigstens mehrheitlich interessant wären, aber es ist ja nicht so. Du hast halt Drew McIntyre und den Rest.
Ja, es fühlt sich so eine Mischung an aus den Dogs of War, die wir letztes Jahr gehabt haben, und der League of Nations. Und das ist beides nichts Gutes. Also wir haben letztes Jahr schon gemotzt, wie beliebig man einfach damals einen Braun hier geturnt hat und dann mit Dolph und Drew zusammengeworfen. Und im Endeffekt haben wir es jetzt in grün, um es einfach ganz blöd auszudrücken. Also ich glaube, ich glaube nicht mal, dass das ein absolut schlechtes Match wird oder sonst irgendwas, aber ich finde, das ist einfach ein total katastrophaler Aufbau für WrestleMania in jeglicher Form. Ein Rollins leidet darunter, ein Drew McIntyre leidet darunter, die Fans werden und Roman Reigns, die kriegen ihren Moment, die kriegen ihren Nostalgia-Act, wie du gerade schon so richtig gesagt hast, die Shield sind wieder da, nochmal, vielleicht letztes Mal, da freuen wir uns drüber, aber so auf der Road to WrestleMania ist das doch echt nicht gut. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich sehe hier, um das so ein bisschen Richtung Ende dieses Matches einzuleiten, bevor ich hier noch um Kopf und Kragen rede, das wird ein ganz klarer Sieg von The Shield. Das kann sogar ein Squash werden.
Ja, weißt du? Ich schätze mal an Baron und Corbin, hätte ich gesagt, weil die anderen 2, Lashley ist zwar langweilig wie sonst nix, aber der hat ja noch quasi, da gibt's noch einen Restglauben, dass da was draus wird. Und Drew McIntyre sowieso, und Corbin ist halt da. Und bei dem ist es wurscht, ob er auf die Fresse kriegt, so ungefähr. Ob es jetzt eine Triple Powerbomb ist oder, ja, wird eine Triple Powerbomb durch den Tisch am besten, nur zu. Und vorher ein Spear natürlich. Und ein Superman Punch und was es sonst noch alles gibt. Also wenn es kurz und schmerzlos wird, hat man, glaube ich, auch kein Problem mit. Vielleicht kommt auch Braun vorher raus, verprügelt die 3 Heels, rollt einen in den Ring und die können dann ihre 3 Shield-Aktionen machen und das war's. Das wäre auch lustig, dann würden die Leute allerdings, glaube ich, eher buhen.
Ja, ach, das ist, ja, ich finde das alles nicht prickelnd, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin damit, der ganze Aufbau für WrestleMania kickt mich derzeit überhaupt nicht, was das Raw-Geschehen und was das Universal Championship-Geschehen angeht. Das holt mich überhaupt nicht ab. Seth Rollins wirkt ja wie einer von vielen, und Drew McIntyre sieht dabei nicht gut aus. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Außer, dass die Crowd echt nochmal diesen Feel-Good-Moment bekommt, das auch vollkommen legitim ist und dass man danach quasi wieder erst zum Daily Business übergeht. Ich finde das nicht gut. Wir sind auf der Road to WrestleMania, da will ich was Geiles sehen und auch, es ist nicht mehr lange hin, verflixt nochmal. So, mein Gott, ich reg mich hier echt über dieses Ding auf.
Das hat man doch die letzten Jahre auch gelernt, dass WrestleMania letzten Endes bloß eine Sportveranstaltung ist, sag ich jetzt mal.
Ja, aber ich glaube halt noch in das Gute im Menschen. Weißt du, dass auch mal was Vernünftiges bei rauskommt?
Ja, ich meine, die Chance,
bei Becky, Ronda und Charlotte machen wir es doch richtig.
Ja, das ist das erste Mal seit vielen Jahren wieder ein Main Event kommt, wo die Leute auch wirklich sehen wollen. Das ist natürlich, außer natürlich, das Main Event ist dann Triple H gegen Batista. Das könnte ja auch passieren. Super Hollywood Star gegen The Game.
Wie hat dir die Geschichte mit Batista und Triple H eigentlich gefallen?
Ich find's kurios. Also ich finde, Batista mal kurz so verprügelt einen 70-Jährigen, das ist schon irgendwie grob, aber ich finde, so als Abkürzung für Batista ist gleich Arschloch. Ich fand's okay. Also man, dieses Match, da kommen wir nicht drum rum, dann kann man den Aufbau auch so machen. Ich hoffe halt, mal schauen, ob es wieder so ein halbstündiges, super strategisches Match wird. Das braucht es dann vielleicht nicht. Und ich meine, die Chance haben wir ja, dass es kürzer wird, weil Triple H vielleicht nicht zu 100% fit ist und deswegen das Ganze ein bisschen knapper ablaufen muss. Aber und dann das auf, dann verliert er ja wahrscheinlich auch. Also ich gehe davon aus, dass Batista gewinnt.
Ja, jetzt mal schon gucken.
Ja, es wäre, ich meine, er hat es nicht nötig, dass es gewinnt, aber Triple H genauso nicht und im Endeffekt, glaube ich, schaut er besser aus. Triple H langfristig besser, wenn er mal gegen so einen Gegner auch verliert.
Ja, aber Triple H hat eine echt beschissene Quote, was WrestleMania angeht. Vielleicht legt sich da auch sein Kumpel Batista für ihn hin. Ich weiß es nicht, aber ich fand das Segment mit Batista und Flair und so fand ich auch ganz okay, wo sich dann Ric Flair noch einmal hat durch den Gang ziehen lassen. Das fand ich auch ein bisschen lustig, muss ich dazu sagen. Mal gucken, auf das Match bin ich überhaupt nicht gehypt, weil ich befürchte nämlich das genaue Gegenteil von dir. Ich befürchte sehr viele, also ich denke, es wird, sagen wir es mal so, im besten Falle wird das ein guter Brawl, im schlimmsten Fall wird das ein taktisches Match, was nur aus Headlocks und Armbars besteht.
Ja, halt ein typisches Triple H genau. Featured Match, wo man alles überplant und analysiert und langsam strategisch bla blub und alle so, mach hin, hol den Hammer raus und fertig ist die Geschichte, so ungefähr, aber ja.
Ja, ich bin noch mal gespannt, in welcher körperlichen Verfassung Batista sein wird. So. Also der war zuletzt, bei WrestleMania 30, glaube ich, war das ja dann. Da hat er ja auch so ein bisschen schon abgebaut gehabt, also im Sinne von Muskelmasse abgebaut im Vergleich zu vorher. Mal schauen, wie er da in Form ist und ob er sich noch mal ein bisschen aufpumpt. Das werden wir dann sehen. So, dann haben wir noch die zwei wirklich großen Main Events, auf die ich mich auch sehr freue, tatsächlich, muss ich sagen. Das sind zwei Dinge, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir starten ja einfach mal mit dem Match zwischen Becky Lynch natürlich und Charlotte Flair. Und hier geht es natürlich darum, wenn Becky hier gewinnt, dann rutscht sie noch in den eigentlich ohnehin ihr zustehenden Titelkampf bei WrestleMania. So, mir hat dir hier die Geschichte in den letzten Wochen gefallen und wie viel Bock hast du auf den Kampf?
Ist alles sehr merkwürdig. Auch wieder. Es fängt schon an. Es war ja ursprünglich ein Titelmatch. Zwei SmackDown-Frauen kämpfen um den Raw-Titel. Gut, dann hat sich das natürlich umgedreht. Jetzt ist also die gute Ronda auch ein Heel irgendwie, so halbwegs.
Ein bisschen, ja.
Also jetzt haben wir hier eigentlich drei Heels, wenn wir so wollen. Weil Becky ja eigentlich auch keine. Ja, ist ein Tweener im besten Fall, aber ich auch eher. Was? Also, ja.
Von den Reaktionen
her. Ja, von den Reaktionen her ist was anderes. Aber die Reaktionen sind ja ganz klar. Aber als Charakter ist sie ja immer noch nicht ein Face. Und jetzt haben wir also hier drei mehr oder weniger quasi Faces. Ich meine, das Ronda Rousey als Heel finde ich auch passender, weil ich mag sie nicht. Sie ist immer unsympathisch. Aber das fühlt sich schon okay an. Und dass das Ganze jetzt so. Ich meine. Dieses Match, ich glaube, das Match an sich wird sehr gut. Warum soll es nicht werden? Das sind zwei Leute, die kennen sich sehr gut, die können beide was. Da geht es wahrscheinlich wieder ordentlich zur Sache.
Ja.
Krawall, frag mich, ob Becky Lynch ihren Kill Bill-Anzug tragen darf oder ob sie jetzt dann wieder das normale Outfit anhat.
Mal gucken.
Mal schauen. Es passt eigentlich auch ganz, sieht auch echt gut aus, also gibt es gar nichts zu sagen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, natürlich gewinnt Becky das. Weil, wie soll sonst das Triple Threat entstehen? Andererseits ist es so offensichtlich, dass ich fast schon wieder damit rechne, dass sie irgendein Gimmick rausziehen oder irgendeine Wendung, damit es dann doch nochmal ein, zwei Wochen sich hinausziehen kann, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben, bevor dann endlich Becky Lynch dann doch noch bestätigt wird. Was aber am ehesten wäre naheliegend, dass sich Ronda Rousey einmischt in irgendeiner Form, weil die, ich muss auch sagen, die Twitter-Fehde, die ist schon so fies inzwischen, dass man sich doch fragt, ob da nicht irgendwie ein bisschen echt mit drin liegt.
Ja, ja, das hieß ja auch zuletzt, dass Ronda wohl ernsthaft, also echt sauer auf Becky wäre und so frustriert wäre über die Art und Weise, wie da mit ihr umgesprungen wird. Also das scheint so ein bisschen John Cena The Rock zu werden, dass es da tatsächlich aus der Wrestling-Fehde auch so ein bisschen eine Fehde hinter den Kulissen wird.
Passt ja auch gut zum Profil, dass man von einer Ronda hat, wie sie damit umgeht, wenn sie nicht der King ist. Das hat man ja bei der UFC auch gesehen. Ups. wenn es mal schlecht läuft, dann ist ganz schnell ja, ganz schnell rum mit lustig, so ungefähr. Also ich glaube, dass die sich da irgendwie, also ich kann mir gut vorstellen, sie mischt sich ein und sorgt für eine Disqualifikation. Da gibt es gar keine Stipulation, oder? Kein No-DQ oder so ein Quatsch bei dem Match. Das ist ein ganz normales Match. Dass die sich da irgendwie einmischt und dadurch dafür sorgt, dass Charlotte gewinnt. Auf, andererseits wäre es natürlich auch andersrum möglich, weil sie immer sagt, gib mir die, ich mache die jetzt fertig. Also es, da gibt es viel interessantes Potenzial, was passieren könnte. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf, ja.
Ja. Ich sehe es ähnlich. Also wir haben zwischen den beiden Frauen, also Becky Lynch und Charlotte Flair, haben wir nicht zuletzt beispielsweise bei Evolution ein geiles Match gesehen. Die beiden können das und die können ein tolles Match aufbauen. Wir haben natürlich jetzt diese Vorgeschichte mit der Knieverletzung von Becky natürlich und auch dieser möglichen Armverletzung von Charlotte durch den Disarmhurt, den Becky dann noch zuletzt angesetzt hat. Das könnte da eine Rolle spielen, aber ich glaube auch, dass man hier Ronda noch irgendwie reinschmeißen kann. Und ich glaube auch, dass wir noch keine eindeutige Entscheidung haben werden, damit die Leute eben Fastlane schauen und neugierig sind, wie geht's denn jetzt weiter und schauen sich Raw wiederum an. Deswegen, ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir hier schon sozusagen den ersten Schritt zur Krönung von Becky Lynch bekommen. Also diesen ersten Feel-Good-Moment, den sehe ich hier noch nicht, sondern ich glaube auch, dass da noch ein kleinerer Roadbump, also ein kleinerer Hubbel irgendwie im Weg sein wird, wie der genau aussehen wird. Vielleicht gibt es auch einfach einen No-Contest, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht, dass beide K.O. gehen oder nicht mehr aufstehen können, dann Ronda greift ein, es gibt einen Double-Countout nach einer halben Stunde oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas in der Richtung, weil die hassen sich ja wirklich bis aus Blut, die malträtieren sich mit Gegenständen, die liefern sich irgendwelche harten Bumps draußen und dann werden sie beide ausgezählt. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Und dann gibt's eben noch mal auf der abschließenden Road to WrestleMania wirklich nochmal die Entscheidung und dann Ronda sagt, ich will beide, komm, scheiß drauf, ne, I'm hardcore, I take them both, und dann kriegen wir eben dieses Triple Threat. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass wir hier schon eine klare Entscheidung kriegen, deswegen tippe ich hier einfach auf einen No Contest, mal ganz originell. Und du?
Ja, ja, es macht eigentlich das Einzige, was Sinn macht, weil eben, wenn sie Charlotte zum Sieg verhelfen würde, dann widerspricht es der Logik, ich will die andere plätten und Becky zum Sieg verhelfen, wäre ja auch komisch. Wobei, das wäre auf eine verquere Art noch eine Logik. Ich garantiere mir, dass ich sie auf der großen Bühne dann umschlagen kann, indem ich sie in dieses Match wieder reinbringe. Sie wollte ja auch, dass die quasi wieder reinstated wird, natürlich. Also ja, wäre auch. Also, dann, ich sage jetzt einfach zur Gaudi, Becky gewinnt, auch wenn ich selber nicht wirklich glaube. Aber es wäre mit dem richtigen Kniff gut verkauft, sage ich jetzt mal. Also könnte man verkaufen. Man kann alle Ergebnisse verkaufen in dem Match. Das ist eigentlich schon cool.
Ja, das stimmt. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Also das ist, wie gesagt, für mich die einzig wirklich gut aufgebaute WrestleMania-Fehde, die wir haben. Auch da, es gab Höhen und Tiefen, also zum Beispiel die Verhaftung von Becky Lynch hätte ich nicht nochmal gebraucht, also ich habe das irgendwie jetzt oft genug gesehen, dass sie von Sicherheitskräften abgeführt wird, aber das ist schon insgesamt, ist das eine richtig schön aufgebaute Fehde und die macht mir Lust auf WrestleMania und auch auf diese Fehde. So, eine andere Fehde, die auch gut aufgebaut worden ist, oder merkwürdig auch aufgebaut worden ist, ist natürlich die Geschichte um den WWE-Championship. Champion Daniel Bryan trifft auf Kevin Owens und nicht auf Kofi Kingston, weil ja Vince McMahon persönlich Kofi aus dem Titelmatch rausgezogen hat und stattdessen Kevin Owens zurückgebracht hat. Kevin Owens plötzlich wieder Babyface, obwohl er quasi vom bösen Boss persönlich hier ins Match geworfen ist, finde ich sehr merkwürdig. Das Match finde ich trotzdem geil, aber ich finde die Ansetzung, wie es durchgezogen wird, trotzdem merkwürdig. Wie geht's dir dabei?
Ja, es ist alles sehr, sehr abrupt halt auch wieder. Ich meine, die Vignetten von Kevin Owens, die ja schon angelaufen sind immerhin, die waren ja offensichtlich drauf getrimmt, ihn sympathisch zu machen und seinen echten Charakter quasi, seinen Familienmensch hier mal in den Mittelpunkt zu rücken.
Ja.
Was mich auch interessiert, ob das jetzt unweigerlich wieder eine 180-Grad-Wende nimmt, wenn Sami Zayn auch wieder auftaucht. Ob es dann da wieder, jetzt hauen wir die zwei wieder zusammen, es funktioniert immer, auch wenn wir schon 15 Millionen Mal gesehen haben. Also, dass er ein bisschen auf sympathisch getrimmt wird, das ja, aber trotzdem, dass es dann gleich so erfolgreich läuft und eben auch trotz Vince McMahon und es ist alles sehr komisch. Ich meine, die Frage ist ja, wie geht's weiter? Also es gab ja das Ding, dass er eigentlich, dass das jetzt das vorgezogene WrestleMania-Match ist Und dass sie umgebucht haben, weil Kofi jetzt so beliebt ist, dass man den bei WrestleMania doch tatsächlich gegen Daniel Bryan lässt. Ich kann ich mir auch vorstellen, weil sonst ist es, also ich meine, irgendwie auf jeden Fall muss noch was nachkommen mit New Day und Kofi, weil die, dass die das einfach so abnicken und sagen, ja, haben halt Pech gehabt, sorry. Schade drum, das gibt's nicht. Also entweder mischen sie sich in diesem Match schon mit ein, in irgendeiner Form, ob sie sich da irgendwie einmischen oder ob das dann halt einfach im Laufe der nächsten Wochen wieder und jetzt Kofi, das würde bedeuten, also ich gehe davon aus, dieses Match wird Daniel Bryan gewinnen. Mhm. Weil es gibt Kevin Owens, ich würde es ihm zwar auch gönnen, logischerweise irgendwo eigentlich, aber er hat es nicht nötig, dass er jetzt seinem Comeback gleich den Titel macht. Und die Story mit Daniel Bryan ist immer noch viel zu wenig durcherzählt, der funktioniert noch viel zu gut. Und eben die Geschichte mit Kofi ist da. Und die kann man auch auf der großen Bühne umsetzen. Ich meine, und Mustafa Ali ist jetzt auch wieder da. Stimmt eigentlich. Ja. Wäre auch eine Idee. Also, aber der Aufbau war, ja, es ist komisch. Es ist halt einfach wirklich völlig beliebig und so. Der böse Boss hat sich eingemischt, aber eigentlich ist, also wirklich unglücklich ist auch niemand drüber, weil halt Kevin Owens doch gerne gesehen wird. Also es ist ja nicht, dass jetzt hier der eine, es ist eigentlich quasi das gleiche wie jetzt hier, Charlotte kriegt jetzt das Match, weil es mir besser passt. Das war Heel Power. Und jetzt haben wir aber hier Kevin Owens, weil es mir besser passt. Publikum sagt, oh, ist okay, schauen wir auch an.
Ja, es ist so ein bisschen dieses alte Anything can happen in the WWE, aber auf eine merkwürdige Art und Weise, ne? Also, weil es so extrem beliebig natürlich wirkt. Ich find's auch komisch. Und ich glaube auch, dass wir hier Daniel Bryan sehen, der weiterhin als Champion durch SmackDown stolziert und weiterhin seine Ansichten über Umweltschutz und so kundtun wird als Champion, weil die eigentliche Geschichte ist hier nicht Daniel Bryan gegen Kevin Owens, sondern die Geschichte ist Daniel Bryan gegen Kofi Kingston und die braucht auch den Titel, damit die Geschichte funktioniert, weil letztlich darauf basiert diese ganze Storyline, ne? Kofi Kingston 11 Jahre dabei und nie eine faire Chance bekommen, naja. Das kann man jetzt mal dahingestellt lassen, aber jetzt hat er eben diese Chance und kann diesen Aufstieg schaffen. Und das ist die Storyline, die Leute sehen wollen. Man hat das jetzt ein bisschen umgeschrieben, deswegen glaube ich, wirkt es auch so beliebig und so komisch. Und letztlich ist Kevin Owens jetzt hier so ein bisschen der Platzhalter, den wahrscheinlich jemand anders hätte sein sollen. So, und deswegen, ich glaube, das wird ein gutes Match. Ich glaube, dass die beiden gut miteinander harmonieren können. Auch, ich meine auch, dass Kevin Owens in irgendeinem Interview mal gesagt hat, dass er und Daniel Bryan nicht die beste Chemie zusammen gehabt haben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich da mal gespannt, was dabei rauskommt. Das sind tendenziell zwei Leute, die ein tolles Match auf die Beine stellen können. Aber am Ende muss hier Daniel Bryan gewinnen. Was dann aber mit dem Kevin Owens wiederum passiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wo man ihn hinsteckt, ob man ihn dann irgendwie in die Midcard wieder verschiebt. Ich möchte nicht unbedingt ein Three-Way zwischen den dreien sehen, muss ich ehrlich sagen, bei WrestleMania. Da würde ich gern das Einzelmatch zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston haben, weil ich glaube, das kann man besser aufbauen. Wie ist das bei dir? Es ist ja so ähnlich wie bei den Damen. Willst du hier Triple Threat oder One-on-One?
Also beim Damenmatch macht's ja irgendwie schon Sinn, weil die ja alle miteinander immer zu tun haben. Aber eben weil hier nicht, wie soll ich sagen, völlig zufällig jemand neigeschmissen wird. Aber hier gibt's ja keinen zusammen. Kevin Owens hat mit Kofi Kingston doch auch nichts am Hut, großartig. Also hier wäre es ein bisschen ultra beliebig. Beim Frauenmatch ist es vernünftig begründbar, jenseits der Logik, Triple Threat ist halt cooler wie Single Match und wenn schon Main Event, dann gleich alle drei. Aber da sind halt drei dabei, die gleichwertig wirken. Da wäre jede Kombination denkbar. Und beim Männermatch wär's zu viel des Guten, einfach weil halt ja eben kein Background dahinter existiert, der das rechtfertigen würde. Beim Frauenmatch schon.
Ach ja, guck mal einfach mal. Aber wir sind uns einig, dass wir hier Daniel Bryan als Champion weiterhin sehen, korrekt?
Jupp.
So, damit sind wir auch schon durch. Das ist Fastlane, der letzte Event vor WrestleMania, letzte Großveranstaltung vor WrestleMania. Ulrich, dein Hype-Level, dein Motivationslevel auf Fastlane, wirst du es wieder live schauen?
Ich schaue es natürlich live, weil einfach die Logistik mir sagt, wenn ich am Montag arbeiten muss, was ich muss, weil wir Druckschluss haben, Heftschluss haben, dann müsste ich den ganzen Tag mich irgendwie drum bemühen, mich nicht zu spoilern und da bin ich zu willensschwach und zu unvorsichtig wahrscheinlich und dann ist es mir lieber, ich schaue das und auch mit der vagen Hoffnung, dass es eben, wenn es ein Stück vor 4 aus ist, reicht mir das locker, um noch lang genug zu schlafen. Also ja, ich werde es live anschauen.
Ja. Ich werde es mir nicht live anschauen, weil ich, oder vielleicht, ich könnte es mir eigentlich live anschauen, weil ich komme wahrscheinlich zum Start der Show irgendwo aus Oberhausen zurück. Also wahrscheinlich werde ich es mir zum Einschlafen anschauen und dann bei der Kickoff-Show einnicken und mir dann am nächsten Morgen nochmal anschauen. Ne? Und da auch natürlich nochmal der Verweis, schaut bei uns gerne natürlich auf den anderen Kanälen, also quasi auf YouTube gerne vorbei, schaut auf Instagram vorbei, da werden wir garantiert auch ein paar Bilder machen. Und schaut einfach, was wir da alle zusammen anstellen beim Karat. Und wenn ihr da seid, kommt natürlich auch da vorbei. Hier geht's am Wochenende dann weiter. Da gibt's das Gastspiel mit Martin Hoffmann, Wrestling-Journalist und Journalistenkollege von mir bei Sport 1. Quatschen da unter anderem über den Job des Wrestling-Journalisten, über Termine mit Superstars, über, was haben wir noch gequatscht? Über WrestleMania, über Charlotte, Becky, Ronda und all sowas. Super interessanter Talk auch da wieder. Und dann nächste Woche geht es natürlich dann hier auch schon weiter mit der Review zu Fastlane. Die wird dann wahrscheinlich, ich denke, eher so gegen Mittwoch kommen, muss man dazu sagen. Ja, Ulrich, ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht schafft man es ja doch irgendwie in das ganze Chaos und das Kuddelmuddel, um mal dieses Wort vom Anfang wieder aufzugreifen, ein bisschen Ordnung reinzubringen auf dem Wege zu WrestleMania. Vielleicht ist Fastlane ja dann doch einfach nur ein kleiner Umweg, den man dann nehmen muss. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Jo, dann sage ich schon mal hier auf dem Wege Dankeschön, Ulrich, an euch da draußen. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, gerne noch ein bisschen mehr Headlock haben wird, Patreon und Steady natürlich, findet ihr uns als headlock.de. Und in dem Sinne, ein schönes Wochenende euch. Schaut bei uns vorbei wegen der Karat-Berichterstattung und macht's gut. Viel Spaß bei Fastlane. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.